Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ist das jetzt schon dran?
Ja. Du weißt doch, dass ich gerne mit Gegenständen, mit Anschauungsmaterial predige. Und heute habe ich mal dieses Herz mitgebracht, weil ich denke, es passt in so vieler Hinsicht. Heute ist Muttertag.
Stimmt.
Habe ich auch schon gemerkt. Sehr schön. Mhm. Außerdem war ja gestern die große Hochzeit. Bruder Viktor hat davon erzählt. Und da passt ja auch so das Herz dazu.
Ja, stimmt. Und natürlich, dass wir heute die Predigt zusammenhalten. Ne? Das könnte man so zwischen uns halten, das Herz. Das würde doch so.
Ja, ja.
Fotoapparat ist jetzt keiner da. Nein. Passt eigentlich von daher ganz gut.
Aber es ist auch nicht so einfach. Hm. Wir sind zwar schon 33 Jahre verheiratet und machen so manches gemeinsam, aber so eine gemeinsame Predigt haben wir jetzt noch nicht miteinander gehalten. Das ist eine neue Herausforderung, die aus Versehen. Ja, die ist eher aus Versehen zustande gekommen durch ein Kommunikationsproblem mit Bruder Franziskus, aber es ist okay so. Wir haben die Herausforderung angenommen, aber es war schon in der Vorbereitung nicht so einfach, weil wir doch auch in verschiedenen Bereichen arbeiten und auch verschiedene Stile haben, so zu predigen. Also deswegen bin ich gespannt, ob wir so auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich würde sagen, du fängst mal an.
Also die Überleitung ist ja eigentlich nicht so schwierig, weil ihr habt das und Sie haben das ja gelesen in dem Predigtext. Es kommt dort zwei entscheidende Begriffe vor. Das Wort Bund, Ehe, Bund, das passt ja eigentlich. Und auch das Wort Herz kommt vor in dem Bibelwort. Beides also zentrale Begriffe. Der Bund sozusagen, natürlich das zentrale Wort im Alten Testament, der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt, besiegelt, mit dem Auszug aus Ägypten, bis heute in Israel gefeiert, mit dem Passafest, also dieses Urereignis gewissermaßen im Alten Testament, das Urbekenntnis, der Exodus, dieser Treuebund Gottes, so wie es auch in dem Wort heißt. Wir haben jetzt hier die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, ihr habt eine etwas andere, wie ich sie gerade gelesen, die Einheitsübersetzung. Aber in beiden Übersetzungen heißt es, der Bund, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. Ein sehr schönes Bild, was eigentlich auch passt, Hand in Hand gehen. Gott nimmt sein Volk bei der Hand und führt es aus Ägypten. Sehr schönes Bild, wie ich finde. Ja, und trotzdem, trotz dieser Treue, murrt das Volk gegen seinen Gott, als es in der Wüste heiß wird. Da sehnen sie sich zurück nach den Fleischtöpfen Israels, Ägyptens. Aber das sind so kleine Tests, ob auch alle zuhören, alle ausgeschlafen sind. Und natürlich letztlich das goldene Kalb, auch ein anderer Gott, der angebetet wird, der Bund Gottes mit seinem Volk, wird mit Füßen getreten. Aber immer wieder in den Psalmen das Lob Gottes auf seinen Bund und seine Gebote, wie im Psalm 25, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Lob auf die Treue Gottes.
Es hört sich ja alles ganz schön an, auch dieser Treue-Psalm, aber die Realität, die sah ja damals schon anders aus und ich denke, heute ist es auch nicht sehr viel anders. Es gibt da nämlich eine Schwachstelle in dem Ganzen. Die Schwachstelle ist nämlich der Mensch selber. Und davon spricht der Predigttext eben auch. Da heißt es nämlich, der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war. Ich denke, dahinter steht so eine biblische Grunderfahrung, ja, die auch heute noch aktuell ist, dass wir Menschen zwar bündniswillig sind, aber irgendwie nicht so richtig bündnisfähig sind. Und ich denke, auch wenn wir auf uns als Ehepaar schauen oder überhaupt auf andere Paarbeziehungen oder Bündnisse, die wir eingehen, dann sehen wir, dass die auch ganz schnell ins Wanken kommen können. Gerade auch in einer Ehe, da kann das Herz schon mal anfangen, so zu stolpern oder aus dem Takt geraten, wenn wir voneinander enttäuscht sind, wenn wir uns nicht mehr vertrauen oder nicht verzeihen können, dann kommt schon mal zu so einem Stolpern, dann gerät das Herz aus dem Takt. Oder im extremsten Fall kann es auch sein, dass irgendwann die Luft vollkommen raus ist aus der Beziehung.
Ein
trauriges Bild.
Weil
wir nicht mehr miteinander reden, weil wir aneinander vorbeileben. Auch das kann sein.
Ein trauriges Bild, dein Luftballon jetzt gerade. Ja. Aber ich denke, wer in Beziehungen lebt und sei es jetzt in der Gemeinschaft wie in Kommunitäten, wie ihr als Brüder, als Schwestern, als Ehepaare, wir wären unehrlich zu sagen, da gibt es nie Probleme, da gibt es nie Enttäuschungen, da gibt es nie Verletzungen. Andererseits sind es für mich immer Höhepunkte, wenn ich Ehepaare zur goldenen Hochzeit besuche und da sehe, 50 Jahre zusammengeblieben, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Mhm. Ne? Ja, es ist immer ein Stück Experiment Gemeinschaft. Ich finde, das passt ganz gut, da ist ja gerade diese Gemeinschaft auch hier zusammen, das Experiment, ihr als Paare, als Lebensgemeinschaft versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie kann das gelingen, das Experiment Gemeinschaft? Ein Experiment braucht Mut, braucht Vertrauen und Offenheit und auch den Umgang mit Enttäuschungen, mit Verletzungen. Und auch der Glaube ist eigentlich so ein Experiment. Auch der Glaube braucht immer wieder Wagnis, Mut. Vertrauen ist kein Spaziergang, das ist ein Akt des Gehens, der Entscheidung. Und es gibt so viele Angebote jenseits der Religion, jenseits des christlichen Glaubens. Das Feld der Religion ist total unübersichtlich geworden. Wir als Pfarrer erleben das. Es gibt sehr viele spirituelle, esoterische Wege. Aber uns als Kirchen traut man oftmals nicht mehr zu, dass wir den Weg zum Glauben weisen können, dass wir es authentisch weitergeben, man dieses Wagnis des Glaubens eingehen kann.
Ja, vielleicht wagen es auch manche nicht mehr so sehr, weil sie glauben oder auch die Kirche, die Gemeinde verbinden mit Gesetzen, mit Regeln, mit Vorschriften. Du sollst, du musst, du darfst nicht. Also Kirche oder Gemeinde so ein Stück weit als Spaßverderber. Also mir ist, vielleicht erinnerst du dich auch dran, an ein Kinderlied. Da wurde mir ganz komisch, als unser Babysitter das damals unseren Jungs vorgesungen hat. Vielleicht kennt es auch jemand von Ihnen. Ich sing's mal. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Ja, es ist schon irgendwo ein schönes Lied, aber genau, da kommt genau das vor, was vielleicht viele Leute denken. Erst der Zeigefinger, pass auf, die Gebote, die Regeln, pass auf. Und dann kommt die Liebe. Ja, so Big Father's watching you, so von oben. Ja, und das finde ich schon heftig, weil ich denke, zuerst kommt die Liebe Gottes. Er hat uns zuerst geliebt, auch als wir noch Sünder waren. Oder es heißt ja auch, Gottes Liebe, seine Güte führt uns zur Umkehr, nicht der Zeigefinger.
Ja, wenn viele das uns nicht mehr zutrauen, auch weil sie denken, Kirche und Gemeinde verdirbt nur den Spaß, hier geht es nur um Gesetze und um einen Glauben, den ich sowieso nicht erfüllen kann, weil ich gar nicht so gläubig bin. Ich habe da eine Frau im Seniorenkreis, die stellt immer Fragen und bevor sie die Frage anfängt, sagt sie immer, ach, ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen. Sie wissen ja, ich komme aus so einem unchristlichen, sag ich, bitte stellen Sie die Frage. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, Menschen den Mut zu machen. Wie gehen wir damit um, als Gemeinden, als Kirche, als Gemeinschaft, um einzuladen? Bist du mit dran?
Danke. Ja, also ich denke, dass uns das Bibelwort heute aus Jeremia auch so auf eine Spur bringen kann. Denn die Frage müsste ja eigentlich heißen, nicht wie gehen wir als Menschen damit um mit diesem Problem, sondern wie geht Gott damit um? Wie geht Gott mit unserer Bündnisunfähigkeit um, mit dieser Schwachstelle Mensch? Und da ist das Überraschende und Neue und auch diese frohe Botschaft bei Jeremia, dass Gott den Menschen nicht noch mehr Regeln und Gesetze gibt, sondern er wird aktiv und er reagiert auf ganz überraschende Weise, nämlich er behandelt nicht das Symptom, sondern sein Eingriff ist ja viel radikaler, viel einschneidender. Man könnte quasi von einer Herzoperation Gottes sprechen, wenn es heißt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein tiefschneidender Eingriff. Und Gott ist es, der aktiv wird.
Also du meinst, Gott führt praktisch, setzt da an, wo das Problem eigentlich liegt. Mhm. Genau. Nämlich in unseren Herzen, in der Mitte unserer Person, da wo die Würfel fallen für unsere Entscheidungen. Ganz innen, ganz tief bei uns. Der alte Bund, durch Herzversagen ging er und geht er immer wieder in die Brüche. Neu in unser Herz, gewissermaßen ein neues Herz. Er gibt dem schwächelnden Herz gewissermaßen eine neue Kraft, bringt sie wieder auf die Beine. Stimmt, und der Heilige Geist, und die Bibel spricht vom Heiligen Geist, der sozusagen das Herz neu belebt, den Menschen neu beatmet. Eigentlich ein schönes Bild.
Es gibt ja auch im Römerbrief die Stelle, wo es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
Jetzt wird das Herz wieder aufgeblasen. Wir haben das neulich bei meinem Erste-Hilfe-Kurs miterlebt, was das heißt sozusagen, ja, Mund-zu-Nase-Beatmung, Geist, Leben wird wieder eingehaucht, Herzmassage.
Ja, unser Herz bekommt durch den Geist wieder neues, frisches Leben eingehaucht, ja. Eingeblasen, sozusagen.
Und da finde ich das Spannende, auch hier schon bei Jeremia, dass der Glaube letztlich nicht festgemacht wird an dem Einhalten von äußeren Regeln, von äußeren Gesetzen und Geboten. Es geht eigentlich hier um das Zentrum, hier wo die Entscheidungen fallen, in unserem Herz. Es geht um die Verinnerlichung des Glaubens, damit es zu einer Veräußerlichung kommt. Verinnerlichung der Liebe, um aus Liebe heraus veräußerlicht aus Liebe zu leben. Gewissermaßen als Herzmenschen. Weil Gott sein Herz schenkt, seinen Geist in unser Herz. Und ich sehe bei Jesus auch im Neuen Testament, im Neuen Bund, gerade die Kritik an einem Glauben, der sich so stark an äußeren Gesetzen festmacht. Er zitiert an einer Stelle in Markus 7 Jesaja, wo es heißt, Jesus sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist die Kritik an Religion, auch oftmals an uns. Es geht nicht so sehr um das Rechte, das und das zu tun, um äußere Gesetze und Regeln, sondern um das Herz, um seine Liebe seine herzliche Liebe zu uns und wie wir nach dieser Herzoperation weiter leben aus Liebe. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, liebe und tue, was du willst.
Was du willst, genau. Ja, das hört sich ja alles schön an, so vom Herzen her leben und auf das Herz hören. Und ja, es ist ein bisschen theoretisch und abstrakt, ne? Und wenn ich auf mein Herz höre, dann kann ich mich doch sicher auch mal verhören, oder? So einfach ist es nämlich nicht, dass ich sage, ja gut, das ist jetzt das Zentrale, ich höre auf mein Herz, was mein Herz mir sagt.
Ja gut, das stimmt. Es ist natürlich viel einfacher, nach bestimmten Geboten und Regeln zu leben. Da weiß ich genau, was ich getan habe, was richtig und was falsch ist. Aber hier geht es darum, dass Gott jeden Einzelnen in seinem Herzen fragt. Ich nicht sozusagen sagen kann, sicher, so und so, ich habe mich in das Gesetz gehalten und jetzt bin ich vor Gott korrekt. Follow your heart. Dieses Schild haben wir ja bei uns vor der Haustür stehen. Wir wollten es eigentlich mitbringen, haben wir dann doch zu Hause vergessen. Sozusagen, Gott fragt uns und es gibt gar nicht so ein unbedingt schwarz-weiß im Glauben, unbedingt richtig oder falsch. Er fragt unser Herz. Manche Kirchen zerbrechen ja an den Fragen, neue Lieder im Gottesdienst oder die alten Lieder im Gottesdienst, aber darum geht es doch eigentlich auch überhaupt nicht. Oder die Frage, ethische, ganz schwierige ethische Fragen. Lebensverlängernde Maßnahmen, genau. Oder? Was meinst du?
Ja. Beispiel aus dem Bereich der Pflege, wo ich hier arbeite. Auch so diese Frage, ne? Lebensverlängernde Maßnahmen, ja oder nein? Lege ich eine Sonde, ja oder nein? Ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden, finde ich.
Ja.
Und ich denke, deswegen braucht es auch eine gewisse Portion Mut. Mut, Fehler zu machen und vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt da diesen schönen Spruch von Paul Claudel, einem französischen Schriftsteller und Dichter, vielleicht kennen Sie diesen Spruch, der heißt, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ich denke, das kann wirklich nur Gott, dass er auch auf krummen Linien gerade schreibt. Und diese Erfahrung gibt auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Widerstand und Ergebung wieder. Da heißt es nämlich, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich finde es ein sehr starkes Wort. Also Gott kann auch mit unseren Fehlern und Schwächen umgehen.
Das hieße, unser Glaube könnte uns wirklich eine Gelassenheit geben und rauskommen aus dieser Verkrampftheit, so eine Gelassenheit, wie ich sie mir auch für mich selber immer wieder wünschen würde. Gelassenheit, die darauf fußt, dass ich der Vergebung Gottes wirklich traue. Auch auf die Gefahr hin, dass ich an der einen oder anderen Stelle daneben liege. Vergebung ist letztlich das Wesen Gottes und so kommt es auch in dem Predigtwort hier drin vor. Ich will Ihnen Ihre Missetat vergeben, Ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Und wenn ich so gelassen leben kann, dann kann ich eigentlich auch anderen die Freiheit geben, aus ihrem Glauben frei zu entscheiden und muss nicht sozusagen sie belehren und sagen, so oder so musst du das tun. Finde ich erstaunlicherweise sogar wieder hier. Oder wolltest du noch was dazwischen?
Ich wollte es nur ein bisschen konkret machen jetzt. Mir fallen da unsere Kinder ein. Da brauchen wir auch viel Gelassenheit und Liebe, und weil wir genau wissen, sie müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen und sie werden mit Sicherheit auch Fehler machen. Und wir würden sie gerne oft unterstützen oder meinen es ja besser zu wissen, aber trotzdem müssen wir uns oft zurückhalten und da auch gelassen bleiben ein Stück weit. So wie es auch in dem Vers heißt, es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, also die jungen und die älteren Menschen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihr Sinn schreiben. Und ich finde, damit ist auch ganz schön das Wesen des neuen Bundes beschrieben, das ja erst Jahrhunderte später in Jesus Christus so richtig zur Erfüllung gekommen ist. Und vielleicht können unsere Kinder gerade zu unseren Lehrern werden, Lehrer des neuen Bundes, zu Lehrern der Liebe, weil gerade unsere Kinder, das spüren wir immer wieder, haben ein ganz starkes Gespür dafür, was von Herzen kommt, was wirklich aus Liebe geschieht, auch wenn es vielleicht mal ein direkteres, klareres Wort ist. Aber aus Liebe, das spüren sie ganz genau.
Und dafür ist eigentlich wunderbar, dass das Abendmahl Zeichen des neuen Bundes ist. Wie anders könnte Gott uns zeigen, dass sein Herz für uns schlägt, als dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns gibt. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Sein Wesen ist durch und durch die Liebe und die Vergebung. Er wird kommen. Deshalb kann jedes Abendmahl gewissermaßen ein Vorgeschmack auf den neuen Bund werden, der nach dieser Zeit zur Erfüllung letztlich kommen wird. Er ist noch nicht da, aber er wird kommen. Was für eine fantastische Verheißung in diesem Wort, das du gerade zitiert hast und mit dem Aufblasen dieses Herzens verbunden hast. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.